Vielen Dank, Robert, für deine einleitenden Worte und auch für dieses Lied, was du uns ausgesucht hast. Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Und ich denke, das hätte ich als Überschrift für die Predigt heute auch nehmen können. Letztes Mal habe ich gepredigt über die Menschenwürde und darum, dass Gott oftmals einfache Menschen gebraucht, um sie als Werkzeug zu gebrauchen, um ihm Ehre zu bereiten, um seine Ehre zu verteidigen. Heute wollen wir unseren Text anschauen, wo es ähnlich um das Ähnliche geht. Gott gebraucht in unserem Text Männer wie ein Petrus und ein Johannes. Die normale Menschen waren normalen Beruf nachgegangen sind, sie waren Fischer, sie waren ungelehrt und ungebildete Menschen, aber sie hatten ein Ziel, sie haben Gott Ehre bereiten wollen. Und die Geschichte finden wir im Apostelgeschichte 4. In dem Kapitel geht es eben darum, dass Johannes und Petrus in den Tempel gehen wollten und dann haben sie einen Mann gesehen, der von Kindheit auf einfach gelähmt war. Und im Namen des Herrn haben sie ihm quasi geholfen, dass er wieder gesund geworden ist. Und auf dieses Wunder hin hat Petrus zu der Menge gepredigt. Und hernach war das Volk aufgebracht. Also die waren einfach euphorisch und haben wirklich Gott gelobt und gepriesen. Aber es gab dann der Hohe Rat, der die Jünger zu sich gerufen hat und sie wollten das unterbinden. Und sie haben denen zwar auch gedroht, dass sie quasi nicht mehr im Namen des Herrn Jesus Christus reden sollten. Und sie standen vor dem Hohen Rat, eben einerseits wegen der Heilung von einem 40-Jährigen und andererseits eben auch wegen diesen freimütigen Worte, die eben Petrus auch zu den Menschen gesprochen hat. Und im Kapitel 4, Vers 21, 22 lesen wir, sie aber, der Hohe Rat, bedrohte sie noch mehr und entließen sie, da sie nichts fanden, auf welche Weise sie bestrafen sollten, um des Volkes willen, denn alle verherrlichten Gott um dessen willen, was geschehen war. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Also die Obersten konnten nichts machen gegen die zwei Jünger, eben weil das ganze Volk dahinter gestanden ist und einfach Gott die Ehre gegeben hat und ihn gelobt haben. Aber sie haben sie quasi mit einer schweren Drohung nach Hause geschickt und haben gesagt, ihr dürft's nicht mehr von dem Herrn Jesus sprechen. Und wenn ihr es doch tut, dann werden wir eingreifen, wir werden euch gefangen nehmen und es droht euch auch der Tod. Und in dieser Situation schickt man jetzt Johannes und Petrus auf die Straße. Und es ist natürlich jetzt spannend für uns zu sehen, ja, wie verhalten diese Jünger sich jetzt, wenn ihr Glaube dermaßen bedroht wird und die Gemeinschaft quasi am Ende ist, weil man das nicht möchte, dass das wieder sich weiterentwickelt. Und die Frage ist auch, wie würdest du dich entscheiden, wenn man deinen Glauben, deine Gemeinschaft derart bedrohen würde? Wir können mit Recht sagen, dass auch das eine schwere Krisenzeit war, die erste Gemeinde gestanden ist und vor allem hier Petrus und Johannes das direkt abgekriegt haben. Und wir wollen uns heute die folgenden Texte betrachten. Ich lese die Verse 23 und 24, aber wir lesen dann auch noch bis Vers 31. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatte. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist. Johannes und Petrus, sie gingen nicht einfach nach Hause, sie haben sich nicht irgendwo versteckt und haben gesagt, jetzt wird mir alles zu heiß oder sie gehen einfach ihre normale Arbeitstätigkeit nach. Nein, sie gingen zu denen, die sie gut kannten, zu denen, die genauso wie sie ein starkes Anliegen haben an Gott und seiner Ehre. Sie gingen zu den Ihrigen, zu ihrer Gemeinde. Und was haben sie da gemacht? Sie haben einfach nur berichtet von dem, was sie erlebt haben, was Gott durch sie gewirkt hat und was die Reaktion gewesen ist. Und dann ist es ganz, ganz interessant, wie diese Gemeinde darauf reagiert hat. Sie waren dann auch nicht gleich erschrocken und dann Hals über Kopf in Panik geraten, sondern die Gemeinde ging geschlossen ins Gebet zu ihrem Herrn. Und deswegen habe ich die Predigt auch überschrieben mit unerschütterlichen Glaube. Woher nimmt der Mensch solch einen unerschütterlichen Glaube? Das wird heute die Frage sein, über die wir uns beschäftigen. Ich habe die Predigt eingeteilt in drei Teile. Woher weiß ich, dass ich Gott wirklich kenne? Also woher weiß ich, dass ich wirklich eine enge Beziehung zu Gott habe und dass ich eigentlich Gott wirklich auch kenne, dass ich weiß, mit wem ich es zu tun habe? Das ist eine lebenswichtige Bedeutung für uns, auch in dem Text sehen wir das, weil es ein tiefgreifendes Ereignis ist, wo die Menschen einfach wissen müssen, wo sie hingehen mit ihrer Not. Zweiter Punkt, was bedeutet mir das Gebet zu Gott? Was steckt hinter Gebet eigentlich verborgen? Was ist das Geheimnis von Gebet? Warum ist das wichtig? Und der dritte Punkt, wie kann ich Gott besser kennenlernen? Es wird, werden letztendlich sehen, dass der Glaube an Gott ist das einzige hier auf Erden, der nicht erschüttert wird. Oder anders ausgedrückt, Gott wirklich zu kennen, ist das sicherste Fundament, das wir hier auf Erden haben. Punkt 1, woher kann ich wissen, dass ich Gott wirklich kenne? Woher kann ich wissen, dass ich wirklich ein Christ bin? Wenn man Menschen auf der Straße fragt, würden viele einfach darauf antworten, ja, das Christentum ist eine Sache von Tradition und von Erziehung. Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und dementsprechend wirst du natürlich in die Kirche eingeführt oder in die Gemeinde. Du machst Sonntagsschule mit und du wächst diesen Weg und automatisch lernst du ja Gott kennen und automatisch wirst du zu einem Christ. Andere würden sagen, Christsein wird an bestimmten Glaubensüberzeugungen festgemacht. Also, du musst bestimmte Glaubensüberzeugungen haben und diese Glaubensüberzeugungen, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, dann bist du ein Christ. Aber oftmals kann es sehr trockene Theologie sein, an der man dann festhält und gerade dann in Krisenzeiten ist es manchmal fraglich, ob die Menschen wirklich daran festhalten oder nicht. Oder es gibt Menschen, die sagen, Christsein ist eigentlich eine Lebensübung, die du täglich machst. Also du musst an bestimmten Dingen festhalten, zum Beispiel wirst du ja gute Taten tun, du hilfst einer Frau über die Straße, zahlst deine Kirchensteuer. Und du tust bestimmte Dinge nicht, also ein Christ tut nicht um Geld spielen. Das sind die Lebensübungen, die einen Christen ausmacht. Aber was nützt dir diese Übungen, wenn du in Krisenzeiten kommst, wenn du vielleicht am Bett gefesselt bist und dann diese Dinge gar nicht mehr ausüben kannst? Helfen dir die dann die wirklich weiter? Andere sagen, das Leben eines Christen muss völlig umgekrempelt sein. Es muss ein Vorher und ein Nachher geben. Dem widerspreche ich gar nicht. Aber auch ein Vorher und ein Nachher haben andere Menschen, die vielleicht anderen Glauben leben oder einfach auch aus gesundheitlichen Gründen zum Arzt gehen und der Arzt zu ihnen sagt, du darfst nicht mehr, du musst dein Leben radikal ändern. Können die Menschen sagen, dass sie Gott wirklich kennen? Also was ist, gibt es für einen Test, den man anwenden kann für uns oder für die Menschen allgemein, wie man weiß, ob ich Gott wirklich kenne? In unserem Text heute Morgen sehen wir eben, dass der Mensch oftmals auch in Lebenskrisen gerät, in Versuchungen und auch in Erprobungen kommen kann, wo wirklich ein starker Druck ausgeübt wird und was dann letztendlich entscheidet, was eigentlich in dem Menschen drin steckt. Plötzlich befindest du dich ganz persönlich mit einer Krise konfrontiert. Deine bisherige Religiosität, dein Status quo, den du bisher gewohnt warst, helfen dir in dieser Situation nicht wirklich weiter. Auch die Tatsache, dass du bisher viel Gutes getan hast, ist hier in der Situation oftmals nebensächlich. Wenn wir in einer schwierigen Problematik stecken, hilft mir auch meine sittlichen Tugenden auch nicht wirklich weiter. Das ist oft wie eine Stütze, auf die ich mich nicht wirklich verlassen kann. Was wir brauchen in so einer Situation ist eine Stütze, die wirklich hält, die wirklich Beistand und Halt gibt. Und jeder von euch braucht einen Menschen in schwierigen Zeiten, zu dem er auch gehen kann. Ja. Es gibt in Sprüche, den Kapitel 17, den Vers, ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren. Ein jeder von uns wünscht sich so einen Freund. Ob ein Freund was taugt oder nicht, zeigt sich dann, wenn die Not kommt. Kommst du in eine Notsituation, wer ist dann wirklich noch an deiner Seite? Oder waren das nur Mitläufer, die einfach sich an dir, an deiner Gemeinschaft gefreut haben, aber wenn es um dich geht, ist niemand mehr da? Und ob unser Bekenntnis zum Christentum wirklich einen Inhalt, einen Wert hat, der hält, zeigt sich eben auch daran, wenn eine Not kommt, gibt es da jemanden, der zu dir hält, der dir einen Beistand gibt, bei dem du dich aufrichten kannst. Und wie verhältst du dich in der Notsituation? Suchst du so jemanden, der dich annimmt, so wie du bist, auch wenn du gar nichts mehr hast? Im Alten Testament finden wir viele Beispiele von Menschen, denen es so ergangen ist. Denken wir nur an Hiob. Hiob war ein reicher Mann, hat aber von heute auf morgen alles verloren gehabt. Und seine Frau hat zu ihm gesagt, schwör Gott ab, fluch ihm ins Angesicht. Aber er hat an Gott festgehalten. Oder es gibt im Alten Testament viele, viele Propheten, die Gott die Treue gehalten haben, zu denen, die einen direkten Bezug zu Gott auch gehabt haben, wo Gott zu ihnen gesprochen haben und sie haben zu den Menschen gesprochen. Aber es gab auch viele, viele falschen Propheten. Und Elia hat sich mal solchen Propheten gestellt auf dem Berg Karmel, wo es ganz viele falsche Propheten gegeben haben, die alle gesagt haben, sie kennen Gott und sie haben einen Bezug zu Gott. Und Elia fühlte sich allein als den einzigen Prophet, der noch übrig war. Und alle haben so gebetet zu Gott, aber nur Elia wurde von Gott bestätigt im Gebet. Und hier in der Apostelgeschichte finden wir auch eine interessante Bereich, wo es eben auch wieder der Fall ist, dass eine Krise da ist und wie eben die Menschen auf diese Krise reagieren. Wir haben gesehen, die Menschen sind nicht gleich in Panik geraten, sondern sie haben die Ihrigen gesucht und die haben dann gemeinsam die Gemeinschaft, die Nähe Gottes gesucht. Und das, liebe Geschwister, macht echtes, wahres Christentum aus. Wie verhältst du dich in Krisenzeiten immer, auf Gott zu vertrauen? Sich zu einem Gott hinwenden zu können, ist auch eine innere Haltung, die du haben musst. Kannst du dich in jeglicher Situation zu Gott hinwenden? Suchst du bei ihm Halt und Sicherheit, oder? Wenn es hart auf hart kommt, lässt du dich von der Welt mitreißen. Schauen wir uns einen zweiten Punkt an. Was bedeutet es eigentlich Gebet? Soll Gebet für mein Leben wichtig sein? Was ist das Geheimnis für Gebet? Auch hier würden Menschen wieder sagen, ja, Gebet hat was mit einer bestimmten Körperhaltung zu tun. Du kniest dich hin oder du faltest deine Hände oder hebst deine Hände und dann, das macht das Gebet aus. Oder eine Leistung. Gebet ist etwas, wenn du durch gut formulierte Worte einfach viel, viel, viel vor Gott bringst und dadurch einfach Gott erstürmst mit deinen Worten und dadurch dir für dich etwas erwirken kannst. Also du musst einfach nur ganz, ganz, ganz viel beten. Umso mehr du betest, umso mehr kann dir geholfen werden. Aber hat das was mit dem Gebet zu tun, was wir hier sehen? Manche würden sagen, ja, Gebet hat was mit Gesundheit, mit dem inneren Auftanken zu tun. Ja, deine Akkus sind leer, dann gehe ich ins Gebet und dann werden meine Akkus wieder ganz sauber mit guter, grünen Energie wieder aufgetankt. Manche Menschen haben wirklich die Vorstellung, wenn sie in bestimmte Gebäude gehen, dann empfangen sie Kraft und Stärke und dann gehen sie wieder dementsprechend raus. Oder es gibt Menschen, die einfach sagen, ja, Gebet ist einfach ein Experiment. Du betest einfach und hoffst, dass außerhalb irgendjemand, irgendwas oder irgendeine Energie da ist, die du quasi durch das Gebet erreichen kannst und dir dadurch geholfen wird in deiner Situation. Aber es fehlt völlig einen persönlichen Bezug dazu. Also was bedeutet dir, was bedeutet uns denn Gebet? Die Kennzeichen wahren Gebetes finden wir eben auch in unserem Kapitel hier. Es sind Menschen, die vor dem Nichts stehen, die quasi vor der Vernichtung, vor dem Tod, vor dem Ende stehen und auch äußerlich bedroht werden. Und dann beobachten wir diese Menschen und sehen, dass sie eben nicht deprimiert sind, dass sie voller Zuversicht sind und auch so auftreten und mit den Menschen reden. Sie wandeln nicht in Hektik und verfallen jetzt in einer Stresssituation, sondern sie wandeln ganz still. Und sie treten vor Gott auch ganz, ganz souverän und still und haben absolut keinerlei Zweifel, zu wem sie beten. Sie suchen die Nähe und die Geborgenheit ihres Herrn. Natürlich kann man sagen, dass sie auch eine bestimmte Körperhaltung eingenommen haben, als sie ins Gebet gegangen sind. Aber auf das kommt es nicht an. Sie haben quasi die Nähe Gottes gesucht und haben quasi auch diese absolute Zuversicht gehabt, dass wenn sie mit Gott in Verbindung treten, dass Gott sie auch hört. Dass sie quasi wirklich wahrgenommen werden. Und gewisserweise kann man sagen, sie haben den Unsichtbaren quasi vor Augen gehabt, als würde er direkt unter ihnen sein. Und wir alle leben heute in einer Welt voller Krisen und voller Schwierigkeiten und Nöten. Und deswegen ist es auch für uns wichtig zu wissen, warum soll ich ins Gebet treten? Gerade in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Wir suchen im Gebet genau diese Gemeinschaft und diese Sicherheit, dass wir jemanden haben an unserer Seite, der uns nicht loslässt. Und das sehen wir einfach auch bei den Jüngern im Apostelgeschichte 4. Sie haben eine tiefe Zuversicht der Gläubigen, als sie eben zu Gott beteten. Und dann fragen wir auch, was genau für ein Geheimnis ist denn das? Woher kommt denn diese Zuversicht? Woher nehmen sie diese Kraft, dass sie so zu Gott beten können? Und die Antwort ist, weil sie Gott kennengelernt haben. Weil sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Weil sie wissen, dass dieser Gott, zu dem sie beten, ihnen gestern und vorgestern und die Zeit davor immer schon beigestanden haben. Sie kennen diesen Gott genauso, wie du einen guten Freund oder Freundin kennst, zu der du immer gehen kannst, wenn es dir nicht gut geht. Und dazu schlagen wir Galaterbrief auf. Ich möchte eine Stelle aus dem Galater mit euch lesen. Im 4. Kapitel, die Verse 8 und 9. Hier wird gesagt, dass die Christen eben, dass es eine Zeit gegeben hat, wo sie Gott nicht kannten. Und da heißt es in Kapitel 4, Vers 8, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Wie werdet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurückwenden, denen ihr wieder vom Neuen dienen wollt? Also, das ist doch interessant. Dies ist das christliche Bedürfnis schlechthin, dass wir Menschen Gott kennen. Und ein jeder Christ, der von sich sagen kann, er hat eine persönliche Beziehung zu Gott, er kennt Gott, der steht eben in diesem in dieser Gemeinschaft und kann dieses Bedürfnis gestillt kriegen. Und dies ist auch die Botschaft schlechthin, die die Christen damals den Menschen auch weitergeben haben. Sie wollten einfach, dass die Menschen zur Erkenntnis Gottes geführt werden. Und das ist, denke ich, auch das Geheimnis der Christen damals. Das Geheimnis, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, dass sie Gott kennen. Früher war das nicht so, sagt Paulus. Früher habt ihr nicht an lebendigen Gott geglaubt und habt auch keinen persönlichen Bezug zu diesem Gott gehabt. Ihr habt euch Götzen gemacht, die aus einem Element Holz oder Stein gehauen gewesen sind, die man tragen musste und an Altar aufrichten musste, denen man dienen hat müssen und ohne genau zu wissen, ob da mal was Gutes rauskommt. Aber heute ist das anders. Heute kennt ihr Gott. Ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ihr müsst Gott nicht auf Händen tragen. Er trägt euch. Und Gott dient euch auch. Er hat euch zu sich gezogen. Er sucht die Gemeinschaft zu euch, wenn ihr es zulässt. Das ist der Unterschied. Die Christen beten zu einem lebendigen Gott und sie beten zu einem Schöpfergott. Sie wissen, dass Gott alles erschaffen hat, dass er das Leben hervorgebracht hat und dass sie auch in seinen Händen stehen. Aber die Christen beten auch zu einem allmächtigen Gott. In Vers 4 haben wir gelesen, wie sie Gott ansprechen. Sie sagen, Herrscher, der du Himmel und Erde und das Meer gemacht hast. Sie sprechen ihn mit Herrscher an. Die Person, zu der sie sprechen, ist ein souveräner Herrscher des ganzen Universums. Das haben sie vor Augen, wenn sie zu Gott beten. Und das Christentum hat eine Haltung des völligen Vertrauens darauf, dass wenn ich neben diesem Herrscher stehe, dann kann mir eigentlich gar nichts passieren, weil er über allem ist. Besitzt du diese Erkenntnis, weißt du, dass du mit diesem Herrscher des Universums verbunden bist. Gerade in Krisenzeiten ist das für uns enorm wichtig. Bist du in der Lage, dich vertrauensvoll, ohne Unglaube, Gott völlig anzuvertrauen in deinem Gebet? Nun kann der eine einwenden, ja, dieser Bezug zum Gott, dass jemand sagt, er hat eine Gemeinschaft mit Gott, das ist ja subjektiv. Die Menschen können das ja immer von sich behaupten. Und Gott ist ja unsichtbar, ich kann das ja so nicht nachprüfen. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, gibt es eine objektive Möglichkeit, mit Gott in eine Gemeinschaft treten kann? Kann ich das irgendwie objektiv feststellen? Und dann ist eben die Frage, was lehrt uns Gottes Wort darüber, wie man mit Gott in Gemeinschaft treten kann? Und das bringt uns eben zu unserem letzten Punkt. Wie kann ich Gott erkennen, wie kann ich Gott besser begegnen? Und da finden wir in unserem Text eben auch ganz interessante Punkte. Der erste Punkt, den haben wir schon gelesen in Vers 24, sie beteten zu einem Gott, der Himmel und Erde und das Meer gemacht hat. Sie haben gewusst, es gibt einen Schöpfer. Und Gott und seine Handschrift ist in der Schöpfung zu erkennen. Die Bibel lehrt, dass wir in einer Welt leben, die von einem allmächtigen Schöpfer geschaffen worden ist und der sie quasi auch in Ordnung hält. Also die Welt ist kein Zufall und ist auch nicht aus dem Chaos entstanden, sondern es ist darin eine Ordnung zu sehen, die uns in Staunen bringt. Und im Römerbrief, das schlagen wir mal auf, Römer 1, da lesen wir, spricht Paulus das auch an. Im Römer 1, wir lesen nur die Verse 18 bis 20, wo das angesprochen wird. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlässigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Und jetzt kommt der Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen. Also hier sehen wir das eben auch wieder bestätigt, dass man eben in dem Gemachten, was Gott erschaffen hat, Gottes Wesen, seine Kraft, seine Heiligkeit auch erfahren kann, sehen kann. Damit der Mensch eben sich nicht entschuldigen kann, er hätte von Gott nichts mitgekriegt. Dann schauen wir im Apostelgeschichte den Vers 25, Kapitel 4, 25 noch an. Ein weiterer Punkt, wie kann ich Gott kennenlernen. In Vers 25 heißt es, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unserer Väter, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Hier wird der Psalm 2 zitiert. Gott kann aufgrund seiner Selbstoffenbarung zu den Menschen reden. Hier wird gesagt, dass schon damals Gott zu den Vätern gesprochen hat und sich ihnen offenbart hat. Und die Väter das ja auch niedergeschrieben haben. Das heißt, Gott offenbart sich selber. Du musst nicht selber suchen, wie Gott ist, sondern er gibt sich dir zu erkennen. Und wenn du Gott also erkennen willst, dann kannst du eben zum ersten Mal über die Schöpfung staunen, die Gott gemacht hat. Und einfach einmal dich anregen lassen, wie groß und mächtig dieser Gott ist. Und zum Zweiten kannst du in sein Wort nachschauen. In der Bibel stehen außergewöhnliche Dinge, die genauso dich in Staunen bringen kann, wie wenn du die Schöpfung betrachtest. Und es ist einfach interessant, dass die Bibel nicht nur von gestern spricht, sondern dass die Bibel auch von morgen spricht. Die Bibel besitzt eine Prophetie, die Gott den Menschen gibt, anhand der sie auch feststellen kann, ob das wirklich Wahrheit ist oder nicht. Und da schlagen wir kurz den Psalm 2 auch auf. Der ganze Psalm 2 ist eigentlich ein messianischer Psalm, wo eben über den Christus spricht. Und wir lesen kurz den Vers 7. Und da heißt es, lass mich die Anordnungen des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wir lesen noch den Vers 12, da heißt es, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf den Wege. Denn leicht entbrennt sein Zorn, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Sehr interessant, hier wird von dem Sohn Gottes gesprochen, von dem Messias gesprochen. Und es kommt eine Beschreibung davon, wie dieser Sohn auch auftauchen wird. Also grundsätzlich spricht dieser ganze Psalm von dem Messias. Und Gott hat von Anbeginn immer wieder Hinweise gegeben, dass er einen Sohn, dass er einen Retter, einen Messias auf die Welt senden wird. Und es sind prophetische Vorhersagen, die Gott den Menschen gegeben hat, die man auch nachprüfen kann. Und die Prophetie in der Bibel ist unwiderlegbar. Das können die Menschen auch nicht begreifen, wie das sein kann, dass es vorher geschrieben wurde und sich danach exakt erfüllt. Es gibt einen lebendigen Gott, der handelt und der seine Wahrheit offenbart uns Menschen. Er hat Mose die 10 Gebote gegeben. Mose hat sie von Gott erhalten, hat es uns Menschen gegeben. Aber er offenbart sich selber auch durch die Propheten, durch sein Wort an uns, dass wir wissen können, was Gott denkt, wie Gott plant, was Gott für eine Zukunft bereithält für die Menschen. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Beweis in unserem Apostelgeschichte 4, Vers 31 lesen wir. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Es bewegte sich die Städte zu ihrem Besten. Gott greift ein, sie beten, zu Gott und Gott greift ein und greift in die ganze Geschichte der Menschheit ein und lässt die ganze Erde beben, in der sie quasi gebetet haben. Und er schreibt in gewisser Weise Geschichte. Und die Menschen erleben das mit. Sie haben gerade noch zu Gott gebetet und er beantwortet dieses Gebet mit dem Eingreifen eines Erdbebens. Und das kann ich dann in Geschichtsbüchern nachlesen. Das erleben ja nicht nur die Apostel, das erleben alle. Nur die Apostel haben einen direkten Bezug dazu. Sie wissen, warum das jetzt geschehen ist, zu ihrem Besten. Gott hört Gebete, er antwortet dementsprechend. Das Gebet endet nicht an der Zimmerdecke. Gott kontrolliert die Lebensumstände, in denen wir leben. Gott kann die Welt erschaffen, aber er kann die Welt auch zerstören. Er kann Gebäude erschüttern, er kann ein ganzes Menschenbild zum Erschüttern bringen. Er kann Weltreiche ins Erschüttern bringen. Er kann eine ganze Welt lahmlegen, wenn er das möchte. Wann immer er will, kann Gott eingreifen in die Geschichte von uns Menschen. Und zu diesem Gott beten die Jünger. Sie wissen, was für ein Gott an ihrer Seite steht. Die Geschichte im Alten Testament wie im Neuen Testament berichtet eben davon, dass wir es mit einem handelnden Gott zu tun haben, der gehandelt hat, aber der auch noch weiterhin handeln wird. Das, was noch alles geschehen wird an Prophetie, steht nur noch aus. Vieles ist schon eingetroffen. Und dann lesen wir noch den Vers 30 als weiteren Punkt, wie man Gott kennenlernen kann. Vers 30 heißt es, indem du, also da geht's da, ich lese noch Vers 29, und nun Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Eins der größten Beweise dafür, dass Gott existiert und dass man Gott begegnen kann, ist eben dieser Knecht, dein Knecht, dein Herr Jesus, den du quasi zu uns auf die Welt geschickt hast und der jetzt halt quasi an deiner Rechte regiert im Himmel. Der absolute Beweis für die Existenz Gottes ist Jesus Christus. Wer an mich gesehen hat, sagt der Herr, hat den Vater gesehen. Gott hat über Jahrhunderte hindurch seinen Retter, seinen Messias verheißen, dass er kommen wird. Er ließ alle Verheißungen exakt eintreffen, dass auch nichts uneingetroffen gewesen ist. Und das, was noch aussteht, wird sich noch erfüllen. Die Geburt des Messias wurde vorhergesagt, genauso wie sein Tod. Aber auch seine Auferstehung, die Himmelfahrt und Pfingsten. Und er wird wiederkommen, das wissen wir. Und daran dürfen wir auch festhalten. Und die Jünger haben das alles miterlebt. Es war erst gerade Pfingsten. Sie haben noch das ganz frisch in Erinnerung, was das bedeutet hat, als Gott seinen Geist ausgegossen hat über die Jünger. Der Sohn Gottes ist der Beweis seiner ewigen Macht. Und wenn wir den Sohn Gottes sehen, dann sehen wir die Heiligkeit Gottes. Dann sehen wir die Autorität dieses mächtigen Herrschers und die Macht, die von ihm ausgegangen ist, als er die Elemente bedroht hat, dass der Sturm aufhören soll oder Menschen gesund gemacht hat. Aber wir sehen auch, wie er die Fesseln des Todes zerbrochen hat, wie er nicht im Tod geblieben ist, sondern aus dem Tod durch die Auferstehung ins Leben zurückgekommen ist und all denen dieses ewige Leben anbietet, die ihm vertrauen. Und wir sehen, dass der Herr Jesus eben heute noch lebt. Das ist der größte Beweis für die Existenz Gottes. Er verändert nachhaltig das Leben ganz gewöhnlicher Menschen wie deins und meins. Und wichtig ist eben auch, dass die Menschen wissen, wer dieser Gott ist und sich darauf einlassen. was auch immer ihnen widerfahren mag, als einzelne Person oder als ganze Gemeinde hier auf Erden, sie können immer wissen, dass er an ihrer Seite steht und ihm beisteht. Und wir sollten lernen, Gottes Zusagen zu vertrauen und lernen, gemeinsam im Glauben zu handeln. Ich komme zum Schluss. Im Licht dieser Tatsachen waren die Jünger vor dem höchsten jüdischen Gericht, der sie quasi mit dem Tode bedroht hat. Aber sie waren nicht beängstigt, sie zeigten keinerlei Anzeichen von Panik oder Aufregung. Nein, sie sind mit absoluter Gelassenheit und Gewissenheit quasi aufgetreten, haben zu den Menschen gesprochen und sind einmütig ins Gebet gegangen, um ihren Herrn anzubeten, aber auch um Hilfe zu bitten. Kennst du diesen lebendigen Gott gerade in Zeiten der Krise? Und suchst du einmütig mit deinem Nächsten, der den Herrn auch kennt, Gottes Nähe? Wenn du das tust, dann kann dein Glaube auch wachsen, dass es zu einem unerschütterlichen Glaube wird. Ich schließe ab mit einem Bibelvers, Sprüche 16:20, da heißt es, wer auf das Wort achtet, findet Gutes. Und glücklich der, der dem Herrn vertraut. Amen.